Radio Stadtfilter.
Faszinierend.
Wir sind die, die vom Mr. Spock im Soziologie-Computer nie erwähnt worden sind. Wir sind die von Radio Stadtfilter und die, die jetzt digital Magazin bringen.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Mein Name ist Matthias Schüssler und da im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Du, Kevin, sag mal, bist du traurig gewesen, wo du Ende Februar vom Tod von Leonard Nimoy gehört hast?
Nein.
Nicht?
Nicht so, nein. Ich muss sagen, ich bin kein Trekkie. Mir haben die neuen Filme extrem gefallen, die finde ich super.
Die neuen oder die ganz neuen?
Die ganz neuen, 2007 und 2008 und 2011 oder so.
Into the Darkness und wie hat der erst geheissen? Weiss es nicht mehr.
Star Trek, The Beginning. Nein, ich weiss es nicht mehr. Die haben mir sehr gefallen. Aber eben, ich bin nicht der Trekkie, das überhaupt nicht. Und ich habe ihn einfach so... Ich muss wirklich sagen, ich habe ihn als Person auch nicht wirklich wahrgenommen. Mm. So. Aber ich glaube, du bist ein Star Trek-Kind.
Eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, ich hätte das überwunden. Ich hätte das. Ich habe schon so Phasen gehabt und habe gedacht, nein, das ist irgendwann, man muss ja auch aus dem rauswachsen, oder? Muss dich weiterentwickeln. Und dann hat mir tatsächlich Audible, das ist ja der Dienst, wo man so Hörbücher kann. Hören, kaufen, hat mir dann die Biografie vom Leonard Nimoy, also vom Mr. Spock, vorgeschlagen. Die heisst ja dann, er hat zwei geschrieben, die erste heisst I'm not Spock und die zweite heisst I'm Spock.
Dann ach, wirklich?
Ich, ja.
Das ist schon cool.
Und dann habe ich die angefangen, ich hatte das schon mal gelesen gehabt, auf Deutsch, also einfach das gedruckte Buch, und dann habe ich aber gefunden, jetzt wollte ich das Original nochmal hören, weil das liest er selber auf Englisch, okay. Dann natürlich, und dann ist es natürlich, es gibt dann auch so Zwiegespräche zwischen ihm als Schauspieler und der Figur, wo sie sich dann nicht so einig sind und streiten darüber, was jetzt so der Status ist, wer wem jetzt verdanken hat und so.
Okay.
Und das ist noch lustig. Und dann hat mich völlig der Rappel gepackt. Dann bin ich völlig durchgestartet und dann habe ich angefangen, dann auch noch die Biografie von Walter Koenig, das ist der Chekhov.
Chekhov.
Zu hören. Und die vom Sulu, wie heisst er nochmal? George Takei, vom George Takei, der ist ja, die ist, und das ist auf eine Art auch noch spannend, wenn so die, dann hast du natürlich die vom William Shatner, das ist der Captain Kirk, die habe ich natürlich vor Urzeiten schon mal gehört, die ist schon lustig, weil er einfach so ein egomanischer Mensch ist und da auch nicht so ein Geheimnis draus macht. Und aber es ist eben auch noch lustig, die Biografie zu hören von diesen Nebenfiguren, weil da findest du wirklich so, eine Nebenfigur in einer 1950er Jahre Fernsehserie zu sein, ist nicht so cool, wenn man sich das vorstellt.
Was heisst, also in Star Trek, sind nicht Nebenfiguren in Star Trek immer gestorben?
Das sind Red Shirts gewesen, genau.
Nicht so Nebenfigur, mehr so...
Das sind dann, also eben, dann gibt es Nebenfiguren, die einfach nur für Erfolg angehört worden sind. Das sind, haben dann auch können finden oder Gegenspieler sein oder so. Die sind dann auch nur wenig im, oder nur einmal vorgekommen. Dann hat es die Nebenfiguren gegeben, die dann nur für eine Folge angehört worden sind, um ein Besatzungsmitglied zu spielen. Und die sind natürlich gestorben wie Flüge. Darum sagt man so, Dreadshirts sind quasi die, wo du bist zum Tod verurteilt. Schon. Es gibt ja auch die schöne Geschichte, Dreadshirts vom... Jetzt fällt mir natürlich wieder der Name nicht ein. Ich überlege noch, wo John Scalzi oder Jim Scalzi, eins von beiden, Scalzi heisst er auf jeden Fall. Das ist so ein Science-Fiction-Autor, der macht noch glatte Geschichte und der hat sich eben so eine Geschichte ausgedacht, die in der Tradition von Star Trek spielt und wo sich die Nebenfiguren dann verschwören gegen die Handlung oder gegen einfach das Ereignis, weil sie wissen, als Nebenfiguren sind sie sie mit Richard sterben. Sind sie zum Tod verurteilt. Und das merken sie auch, die Statistik beweist, dass unglaublich viele von denen dann sterben. Und dann merken sie das und finden, sie müssen sich gegen das Schicksal verschwören von einem frühen Tod. Und das ist wirklich noch spannend. Und eben aber die Nebenfiguren, da bist du natürlich, dann ist wieder der Kirk und hat gefunden, ja, aber ich muss eigentlich noch mehr Präsenz haben. Und dann hat er diesen Nebenfiguren so ihren Text weggenommen und hat geschaut, dass er mehr kann sagen. Und so, es ist alles ein bisschen unglamourös.
Könntest du jetzt von all den Star Trek Hauptfiguren die Namen sagen? Ich bin jetzt eben gerade am Überlegen.
Sollen wir das machen? Captain Kirk ist der
James William Tiberius Kirk.
Genau, das ist der William Shatner.
Okay.
Dann haben wir den Spock. Der glaube ich keinen Vornamen, meines Wissens.
Ich glaube nicht.
Das wäre der Leonard Nimoy.
Ja.
Dann haben wir die Uhura. Die hat einen Vornamen, aber den weiß ich nicht.
Der kommt im neuen Nyota.
Ich kann sein, ja. Irgendetwas in die Richtung. So genau. Und das ist Nichelle Nichols oder so.
Keine Ahnung, dort ist es bei mir fertig.
Und eben der Sulu, das ist der George Takei, und der Walter Koenig, das ist der der Navigator, der Chekhov, der russische. Wo übrigens, da hat sie immer die schöne, jetzt müssen wir dann anfangen mit der Sendung.
Wo wir Star Trek haben.
Wir haben, es ist ja, ihr meint jetzt wahrscheinlich, wir machen das, weil wir keine Fragen haben, aber es ist tatsächlich so, dass uns die Fragen noch nicht ausgegangen sind und wir das jetzt aus reinem destruktivem Sabotagewille an uns selber machen. Oder wir haben schon den Hang, unsere eigene Sendung zu sabotieren.
Ja, das ist schon so, wir haben beide ein rotes T-Shirt an.
Aber ich finde auch, das ist, weißt du, das gehört ein bisschen dazu, die Sendung auch ab und zu entgleisen zu lassen. Weil sonst gehen sie immer so gestreamlined durch und dann ist es langweilig und dann spulst du so dein Programm ab.
Das stimmt, ich habe auch meinen Star Trek jetzt heute wirklich nicht erwartet, sonst hätte ich mich vorbereitet.
Dann haben wir natürlich noch den Ingenieur, den Scotty. Das ist der George Doohan.
Genau,
und der Bones, auf Deutsch Pille, der Doktor. Der hat den Forrest Kelly geheissen.
Der gefällt mir im neuen Film extrem gut.
Mm.
Weil er ist so angesauert.
Der ist sowieso... Ich muss sagen, ich habe wirklich Mühe gehabt, die Figuren in diesen neuen Rollen wiederzufinden.
Also in den neuen Filmen, also wo sie jung sind?
Genau.
Okay. Ja, eben, ich glaube, das haben eben viele gesagt, weil ich glaube, wenn man so aus dem Alter kommt, sie spielen es wirklich so ein bisschen anders, aber... ich finde es wirklich gut.
Ich muss die wahrscheinlich nochmal schauen. Dann hat es ja auch das hat's ja immer wieder gegeben, dass dann die Figuren wieder auftaucht sind. In Star Trek Nemesis hat es ja, wer ist das gewesen? Der Picard ist dort, genau. Dort hat es eine junge, oder Nemesis, doch darum heisst er Nemesis. Und der hat, finde ich, hat überhaupt nicht gepasst. Ich habe den nicht wieder erkannt.
Ich wüsste also nicht mehr. Der ist 1997.
Und
das
und
weiss
ich. Bin in dem Kino reingehockt und habe mir immer so als mentalen Akt mir dann müssen immer wieder sagen, das ist jetzt die Figur, das ist der Picard als Junge. Und dann hast du 30 Sekunden...
Nein, Nemesis ist der neu.
Der ist eben nicht so toll gsi, hat mich gedacht.
Den habe ich glaube nicht mal gesehen. Aber das Rating ist auch recht schlecht.
Genau. Auf jeden Fall... Sagen wir, es wäre doch schön, wenn das der Gene Roddenberry als Schöpfer, wo glaube ich auch ein bisschen eine komische Figur war. Sie haben dann am Schluss immer müssen von dem Set fernhalten, weil er hat nur noch allem rumgestänkert und hat dann so, sein Problem war, wenn ich das noch erzähle. Jetzt haben wir dann 10 Minuten, ein Drittel
Nachher machen wir noch Star Wars, was so different ist.
Nicht? Eigentlich wäre es ja viel aktueller. Star Wars, weil da kommen jetzt dann die neuen Filme und so.
Vom gleichen Regisseur, der die neue Star Trek gemacht
hat. Abrahams, William, George.
J.J.
J.J., genau.
Char-Char.
Char-Char Abrahams, der macht dann die neue. Genau, und dort, bist du dort schon in Vorfreude? Ich sehe auf meinem Facebook, ich habe mit Leuten, die schon mit Lichtschwerter sich in Szene setzen.
Also ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen Star Trek und Star Wars, bin ich wahrscheinlich eher ein Star Wars Kind. Mhm. Aber die neuen Star Wars haben bei mir viel kaputt gemacht. Und die neuen Star Trek Filme haben wieder viel aufgeholt. Darum ist das wie so ein Level. Ich freue mich auf den neuen Star Wars, bin jetzt aber nicht so, dass ich es, ich habe kein Lichtschwert daheim.
Ja. Da gibt es ja den Film Fanboys von 2009, wo sich um Star Wars Fanboys dreht. Und die wollen dann, die haben einen totgeweihten Freund und wollen dann in die Villa von George Lucas einbrechen, um das Skript vom nächsten Film zu stellen oder anzuschauen oder zum Vorab-Version zu schauen, weil er sonst das nicht mehr erleben würde bis zu seinem Tod. Und dann wenn sie das, ist das so ihre Mission. Und dann treffen sie dort auch auf eine Horde von Star Trek, also von Trekker.
Ah, oh, stimmt, genau.
Und diese werden so völlig als Debile, als minder bemittelte, hirnamputierte Kirk-Anhänger, so religiös verbrämt. Und das ist grossartig, so die treffen aufeinander. Die einen sind so die Untermenschen und die anderen sind so die richtigen Star- oder ja, Science-Fiction-Fan. Aber ich glaube, ja, hast du auf YouTube mal die wunderbare Kritik gesehen von dem einen, wo erklärt, warum dass die neuen Star Wars Filme so schlecht sind, und der dekonstruiert es dann bis ins letzte Detail und er tut jedes einzelne Problem in der Geschichte, also in der Story, im Plot, tut er aufdröseln und er tut Bildsprache analysieren, warum das die Eröffnungssequenz vom ersten Film, eben vom ersten Teil grossartig ist und dann der zweite oder im dritten Teil, nein, im vierten Teil ist ja dann das.
Ja. Ja.
Nein, der vierte Teil ist ja der erste.
Der vierte ist der erste. Und der erste ist der dritte.
Ist der schlechte. Und weil der ist, hat dann nur so ein kleines Schiffli, wo irgendwo auf ein winziges Dings zuschwebt. Und das hat nicht die Kraft vom ersten, wo dann zuerst das unendlich lange Schiff oder zuerst das kleine Schiff vom. Wie hat er geheißen? Der
Han Solo.
Genau, der. Und dann das riesige Schiff hinten reinfliegt. Und das macht schon mal die Grösse fertig. Das tue ich nachher dann noch schnell raussuchen. Und jetzt fangen wir an. Wobei, nein, wir haben noch Feedback.
Oh mein Gott.
Genau. Unsere Stammhörerin Pascal, die hat auf die Sendung vom 17. März geschrieben, so cool, das war die mit dem Roger Zedi, wie zu Digitag-Zeiten. Zu Digitag-Zeiten haben wir noch Disziplin gehabt, nicht einfach ins Blaue rausgequasselt. Schön, die bekannte Stimme wieder mal zu hören, hat mich angeheimelt. Und ich finde es toll, dass es euch immer noch gibt. Und ich höre also jede Folge. Ich glaube, das wird heute aufhören. Und sie sagt dann, ich bin nicht nur eine Digitalkerin, sondern auch nachher eine Digitalerin von der ersten Stunde, sondern auch leidenschaftliche Podcast-Loserin. Sie schaut kein Fernsehen mehr, sondern hat nur noch auf die neue Form umgeschwenkt. Und sie findet auch, das Bild braucht sie eigentlich nicht mehr unbedingt. Und dann hat sie auch noch zwei Fragen gehabt. Weniger Freude, schreibt sie, als Einleitung habe ich gehabt, dass es Kummerbox dann vielleicht nicht mehr gibt, wo gar nicht dann all mit meinen allen Fragen an. Zum Beispiel, warum geht immer das iPhoto auf, wenn ich mein iPod oder mein iPhone andocke? Weißt du das gerade?
Ich glaube, das kann man einstellen, dass man das, weil es auf dem iPhone hat es ja Fotos und dann denkt
genau.
Oh, da hat es Fotos, ich würde das gerne importieren. Und da bin ich sicher, gibt es im iPhoto irgendeine Einstellung, wo man kann sagen, mach's nicht.
Das Fiese ist eben, dass es nicht im iPhoto ist, sondern es ist eben in dem digitalen Bilder, in dem Programm. Ja. Und auch dort ist es gut versteckt. Dort hat es links unten hat's so ein Dreieck-Symbol und da kann man noch zusätzliche Optionen einblenden. Der Gerätebereich heisst der. Und in dem Gerätebereich hat es eine Option, die besagt, was passiert, wenn man das ausgewählte Gerät, also es müsste nicht nur ein iPhone sein, es könnte auch eine Digitalkamera sein oder sonst irgendein Gerät, das ein Bildchen drauf hat. Was passiert, wenn man das anschließt? Und dann kann man sagen, eben, das iPhoto geht auf, man kann sagen, es geht kein Programm auf, man könnte irgendein anderes Programm, wenn man ein Lightroom hat oder so, könnte man das dort auswählen. Und dann hat sie noch eine zweite Frage. Oder warum bei meinem iPhone bei einem Account immer kommt, dass der Server meinen Absender nicht akzeptiert.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. ist wahrscheinlich, würde ich jetzt auch vermuten, ist wahrscheinlich einfach der Postausgangsserver, der SMTP-Server, vielleicht falsch konfiguriert. Den kann man ja mehrere erfassen, den kann man auch ein bisschen ein Konfigurationspuff machen. Und dort ist es entweder so, dass man muss den Postausgangsserver, heisst auch SMTP-Server, brauchen von dem Provider, den man gerade benutzt. Das kann ein bisschen schwierig sein, wenn man zum Beispiel beim WLAN einen anderen Provider hat als beim mobilen Internet, also über den Mobilfunk, dann kann es dort sein, dass man einfach die SMTP-Authentifizierung muss einschalten. Dann meldet man sich mit seinem Benutzernamen und dem Passwort, mit dem man auch die E-Mails abruft, an dem Server und dann sagt er, okay, du darfst Mails verschicken.
Alles nochmal neu eingeben und dann hoffen, dass es funktioniert.
Ich glaube, es ist ja so, dass beim iPad funktioniert und darum würde ich einfach die mal nebeneinander legen und die Einstellungen vergleichen. Und dann sieht sie wahrscheinlich
an was das liegt.
Genau. Sollen wir noch ein bisschen weiter über Science-Fiction-Film? Oder soll ich jetzt vorwärts machen? Die erste offizielle Frage mehr als der Hälfte von dieser Sendung. Das ist grossartig. Der Walter sagt, seit dem Januar 2014 habe ich einen neuen PC mit Windows 8.1. Ich habe immer Probleme mit dem Windows Update. Das heisst, das System sagt ununterbrochen, es werde nach Updates gesucht. Schon zweimal habe ich nun über eine Hotline mir helfen lassen. Der Eingriff kostet mich jedes Mal 70 Franken. Das ist schon nicht so toll. Windows-Updates?
Ja, keine Ahnung. ein Update vielleicht, wo nicht kann installiert werden, weil es irgendwie... keine Ahnung. Das gibt's
das oft. Verklemmt, das passiert ja, wirklich häufig.
Das habe ich etwa mal noch, vor allem wenn es so Treiber- oder Hardware-abhängige Updates sind, dass das ins Windows findet, ich muss ein Update für Grafikkarten machen oder für... Das funktioniert teilweise nicht. Also, ich finde jetzt, ich weiß nicht, was ich jetzt soll sagen. Also ich habe das Gefühl, dass irgendein Update hängt. Ich weiß jetzt aber nicht, was das für eine Hotline ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was die gemacht hat. Das finde ich jetzt relativ schwierig zu beantworten. Also man müsste wirklich mal in den Updates hinschauen. Man kann ja dort in die Windows-Update gehen und dann kann man ja schauen, was hat es für eine Fehlermeldung. Und dann gibt es einen Code.
Ja.
Und vielleicht kann man mit dem Code dann googlen, ob das irgendein bekanntes Problem ist und findet dann irgendeine Lösung online. Ja, es ist auch so ein bisschen die Frage, ist nach diesen Support- oder nach diesen Hotline-Telefonen ist das weggegangen und wieder gekommen? Ja, eben. Ich würde wirklich mal schauen, Windows-Updates eingeben auf dem Rechner und mal schauen, an welchem Update hängt er, weil meistens steht er irgendwie fehlgeschlagen oder so.
Genau, also da gibt es ja, in dem Update gibt es das Protokoll, wo die auch aufgeführt sind und da sieht man erstens den Code und zweitens auch, welches ist. Dann kann man probieren, das zu suchen per Google, das Update, und dann gibt es in vielen Fällen kann man auch einen Installer runterladen, um das probieren zu installieren. Und der macht das ein bisschen weniger im Versteckten und dort sieht man dann allenfalls, dass der nochmal eine Fehlermeldung auswirft. Oder vielleicht klappt es dann auch, wenn man das quasi das Standalone-Update so installiert, nicht über das automatische Update.
Ja.
Das hat bei mir also auch schon funktioniert. Und was man auch noch probieren kann, es gibt von Microsoft gibt's eine automatische Problemlösung, die heisst Problembehandlung beim Installieren von Updates. Wenn man nach dem googelt, dann findet ihr das wahrscheinlich, aber auch noch einen Bitly-Link gemacht. Also bit.ly/tswup. Dann findet ihr das. Hat man den Link verstanden? Soll ich ihn nochmal durchbröseln? bit.ly/tswup und TS steht für Troubleshoot Windows Update. Ich habe mir also etwas überlegt bei dieser Abkürzung.
Wo du ZWUP geschrieben hast, hast du gedacht, das macht Sinn.
Genau, ZWUP ist eigentlich auch ein schöner Begriff. Also, jetzt müssen wir wieder das Windows ZWUPen. Das heisst, man muss das Update troubleshooten. Und ja, wenn es nicht hilft, wenn es nicht weiterbringt, dann ist es häufig einfach halt etwas mit dem System nicht so ganz knackig,
knorke. Ja. Was ich auch schon hatte, ist wirklich, dass man hat müssen eben, wenn das Windows-Update mit der Grafikkarte zu tun hat, habe ich wirklich die Software vom Grafikkartenhersteller die neueste Version installieren, dass er nachher das Windows-Update hat können machen. Also ich musste wie so den anderen Weg müssen gehen, weil die Software von, in dem Fall war es wirklich eine Grafikkarte, veraltet war und das Update nicht zugelassen hat. Das ist kompliziert.
Ja. Also das, die Windows-Update-Probleme, die passieren wirklich häufig. Man hat auch können lesen in der letzten Zeit, es sind häufig Updates gekommen, die dann nicht funktioniert haben, die wieder zurückgezogen worden sind. Und das ist einfach unbefriedigend. Ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet, aber es hilft trotzdem nichts. Man kann nicht die Updates abschalten. Man muss sich umschlagen damit. Und wenn es halt Probleme gibt, muss man vielleicht so ein Windows so ein Troubleshooting, so ein System Troubleshooting durchführen. Super. Genau. Und beim Windows 8 ist es ja immerhin ein bisschen einfacher, weil da kann man, wenn ich das noch finde, da gibt es ja die, wenn ihr über die Charms-Leiste geht, also das ist das Ding, wo man so von rechts kann einwischen oder mit Windows-Taste C zum Vorschein bringen, dann gibt es dort die PC-Einstellungen und dann die Option Update, Wiederherstellung und da gibt es verschiedene Optionen, die man ausführen kann. Das Auffrischen sollte einfach helfen, ohne dass Daten verloren gehen. Dann kann man es auch wiederherstellen, kann man auf den früheren Zustand zurückgehen, wo es funktioniert hat, und vollständig zurücksetzen, das ist dann wie eine neue Installation, einfach weniger aufwendig wie früher. Aber da, ich empfehle, in jedem Fall müsst ihr einfach eine Datensicherung haben, sonst ist es ein Risiko. Gut. Janet, die hat gesagt, nachdem ich von Windows Vista auf Windows 7 aktualisiert habe, funktionieren die Mini-Anwendungen nicht mehr. Du schaust mich. Du lachst nur. Wieso, Kevin? Mini-Anwendungen?
Nein, nicht Mini-Anwendungen.
Du hast gemeint, du sagst Schweizerdeutsch und heisst es Mini-Anwendungen im Sinn von Mini.
Nein, mir kommt immer wieder in den Sinn. Wir haben bei einem Lieferant, wenn wir kaputte Geräte einschicken, steht Fehlerbeschreib. Und im Feld, wo man es reinschreibt, hat irgendeiner angeschrieben, funktioniert nicht mehr, ist kein Fehlerbeschreib. Und ich weiß nicht so genau.
Das stimmt auch.
Was das heisst. Also sind es einfach nicht mehr da. Ich glaube, man muss die irgendwie über das Zubehör oder so, muss man ja die Sidebar einblenden oder so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es an dem liegt oder ob die Anwendungen, die sie vorher gehabt haben, verschwunden sind. Dann müssen wir die wie nochmal neu führen holen. Was ist deine Lösung?
Du hast schon recht, da wäre jetzt noch ein bisschen mehr Kontext hilfreich. Was stürzt es ab? Gibt es eine Fehlermeldung? Kommt es nicht? Findet man es nicht? Macht es nicht das, was es sollte? Das würde helfen. Es ist, ich glaube, ich würde jetzt da sagen, es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich von diesen Mini-Anwendungen zu trennen, weil das ist tatsächlich, die sind so das grosse Ding von Windows Vista gewesen. Und bei Windows 7 sind sie schon ziemlich versteckt gewesen und bei Windows 8 sind sie dann weg. Also die gibt es gar nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr?
Ja. Man sieht, Microsoft hat die ausprobiert, sie haben das für wahnsinnig toll gefunden und dann haben es aber irgendwie die Leute nicht so toll gefunden und dann haben sie wieder, wie das häufig passiert, oder? Das Feature, das von der Version X das tollste ist, ist bei der Version X plus 1 oder X plus 2 dann nicht mehr vorhanden oder so wird es stiefmütterlich behandelt. Und da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass Microsoft einfach keine 0-0-F-Form mehr leistet, dass die funktionieren, die Mini-Anwendungen. Und darum würde ich wahrscheinlich sagen, verabschiede dich schon mal geistig von denen und finde es, probiere das, was dir gebracht haben, auf irgendeine andere Art und Weise anzubringen. Oder man kann die auch ersetzen auf irgendeinen anderen mit einem sonstigen Programm oder ich weiß auch nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, für was dass man die braucht. Und dann gibt es wirklich dann noch so Schilderungen, wenn man die wieder zurücksetzen kann, aber ich kann nie können ausprobieren, ob die wirklich etwas bringen. Aber die findet man per Google.
Okay.
Jetzt kommt der Hans-Peter und der sagt, mit Thunderbird habe ich eine Signatur für persönliche E-Mails eingerichtet. Wie ich sie nun verwende, erscheinen Umlaute in unbrauchbarer Form. Ä wird Ä Fragezeichen Ü als A mit so einer Tilde oben drauf und einem O und so Sachen. Was ist der Grund für diese lästige Änderung und wie kann ich diese verhindern?
Ich weiß nicht so genau, passiert das, wenn er die Signatur eingibt oder passiert das beim Verschicken? Ich gehe davon aus, dass passiert, wenn er die Signatur ein im Mailprogramm und sagt, nachher mach mir ein neues Mail auf. Und jetzt gibt es die wie heisst das? Die Codierungen.
Codepages.
Ich glaube, ja. Mit UTF-8 und so.
Ja, ja, genau. Und, ja. Und ISO 8859-1.
Ja, genau. Das sind so, was sind das überhaupt?
Ich glaube, 5 Minuten vor der 8 und eigentlich 3 Minuten bevor wir wirklich aufhören sollten, ist das jetzt ein Thema, das man nicht im Detail erklären kann. Ja,
das finde ich jetzt gerade noch schwierig, zum so aus dem Stand zu sagen.
Ich habe mal in meinem Blog das ausführlich beschrieben, das heisst die Krux mit den Sonderzeichen, googelt und dann findet ihr. Und also kurz gesagt, es ist so, dass früher hat man einfach die Zeichen relativ, hat man nicht so viel Platz gehabt für die. Ursprünglich hat man nur 7 Bit gebraucht und dann haben nur 128 unterschiedliche Zeichen sind möglich gewesen. Dann hat man mal gemerkt, das sind zu wenig. Dann hat man es auf 8 Bit erhöht, dann sind dann 256 Zeichen möglich gewesen. Aber das langt immer noch nicht für Kyrillisch und Japanisch und Chinesisch und was es alles gibt. Und darum hat man angefangen, verschiedene Zeichensysteme zu machen. Also wir brauchen da eben das ISO Latin 1, das ist so westeuropäische Schriften, dort sind die Zeichen. Und aber schon irgendwie die Russen brauchen andere und die Griechen sowieso. Und darum kann es sein, wenn man dort das eine System eingestellt hat, aber das Dokument überkommt, das mit einem anderen System erstellt worden ist, dann passt das nicht mehr zusammen. Und dann gibt es das Unicode, das das lösen sollte. Dort haben wir gefunden, erhöht das auf 2 Bit pro Zeichen, also die 2-Bit-Zeichen, und dann sind ganz viele Zeichen, das ist quasi fast alles, wo man könnte so brauchen, weltweit an Zeichen, passt dort drin nie. Aber es ist natürlich wiederum ein anderes System, und wenn man etwas mit Unicode speichert und aber ein Mail verschickt, wo das ISO Latin 1 benutzt, dann passt das wieder nicht zusammen und dann sieht das falsch aus. Und dann gibt es so eben genau die Umlaut und so, wo dann in dem höheren Bereich stecken, die fallen auseinander und die werden mit einem anderen System dargestellt, als das Programm das meint. Und da sieht es jetzt ein bisschen aus, als ob er die Signatur in einem Programm gemacht hätte und sie dann als Unicode gespeichert hat. Und dann aber das Programm meint, das sei so ein Latin-1-System. Und darum tut es die 2-Bit-Zeichen dann mit 2 Zeichen darstellen. Darum ist das ein Ä und ein Ö statt nur ein Umlaut. Ist das nachvollziehbar?
Es ist recht kompliziert.
Da würdet ihr euch wünschen, wir würden wieder über Star Trek reden. Und jetzt kann ich noch schnell nachliefern, wie der Mann heisst, der auf YouTube die lustigen Star Wars Verriss macht. Den findet er unter dem Namen Red Letter Media alles aneinander. Und dort könnt ihr im Detail hören, warum dass die alten Star Wars grossartig sind und die neuen eben nicht so.
Mittel.
Und jetzt entschwebt das Raumschiff da in einen anderen Quadrant. Obwohl, das ist übrigens auch in der einen von diesen Biografien gestanden. Quadrant ergibt überhaupt keinen Sinn. Ein Quadrant ist ein Viertel. Und wo gibt es im Weltraum alles, wo unendlich ist, ein Viertel oder so?
Wenn genau in der Mitte bist.
Ja, genau. Aber das ist nur noch mal so ein Gleisungsversuch. Wir loggen uns jetzt auf jeden Fall aus und gehen dann ein bisschen ins Holodeck ein Bier trinken, wobei eben ja, naja, virtuelles Bier ist auch nicht so toll, darum geht man vielleicht für das doch besser in wieder. Auf jeden Fall ist es das gewesen mit Kummerbox live für heute. Diese Sendung kommt dann hoffentlich
wieder
ein bisschen koordinierter.
Sorry, sie kommt wieder.
Tut uns leid. Ich könnte ja schon mal sagen, über welche Science-Fiction-Serie wir nicht sollten reden. Am 28. April sind wir wieder da für euch. Frage auf digital@stadtfilter.ch. Ich glaube, wir haben nur 3 Fragen abgehandelt.
Das ist Katastrophe.
Grässlich.
Ja, das ziehen wir jetzt durch bis Ende Jahr. So,
aber eben, Fragen. Wir müssen wirklich ein bisschen strecken, das, was wir haben. Eben, wenn ihr auf digital@stadtfilter.ch schreibt, kommen ihr vorab kompetente und ernsthafte Antwort über. In einer Woche kommt der Hans-Jürg Wüttrich bei uns vorbei. Er entwickelt Apps für Mobiltelefon und erzählt, wie man damit reich wird oder vielleicht auch nur es schafft, nicht allzu sehr sich über Apple aufzuregen. Das ist in einer Woche. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner. Tschüss miteinander.
Ciao miteinander.